Rund 5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben mit einem Zustand nach einer Krebserkrankung. Sie gelten als Cancer Survivors. Manche Betroffene gelten zwar als geheilt, aber für die allermeisten bleibt der Krebs eine Bürde. Und immer schwingt die Sorge um ein Rezidiv mit, um Metastasen. Wie weit helfen Screenings und wann ist man eigentlich kein Krebspatient mehr? All das wollen wir heute besprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Hier, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Apropos Moin, wir sind heute in Hamburg. Wie geht's Ihnen?
Danke der Nachfrage, sehr gut. Ich freue mich über die Gelegenheit, heute mal wirklich ein vielschichtiges Thema mit Ihnen zu beleuchten. Das der Krebsnachsorge, das ist nicht nur medizinisch, es ist auch menschlich sehr vielschichtig, weil unsere ärztliche Intuition, der Wunsch zu helfen, sich manchmal einfach auch mit der Evidenz reibt, bei vielen Themen, aber bei dem Thema ganz besonders. Aber Sie hören die Möwen,
ja.
Das Fenster ist gekippt. Willkommen in Hamburg.
Willkommen in Hamburg. Und alle, die uns zuhören, werden das mit den Möwen hoffentlich gut tolerieren. Ja, wir haben uns das Thema Krebsnachsorge und Screenings heute mal vorgenommen als Thema. Welche Krebsnachsorge hat denn wann eigentlich einen Nutzen? Was weiß man eigentlich dazu? Ich hatte eingangs die Zahl zitiert, 5 Millionen. Die ist vom Deutschen Krebsforschungszentrum. All diese Informationen machen wir wohin?
In die Shownotes.
Wie gehabt, in die Shownotes. Wenn man jetzt über dieses Label, über dieses Stigma-Zustand nach Tumorerkrankung spricht, sich dann überlegt, ja, die landen alle in der primärärztlichen, regulären Versorgung. Was kommen Ihnen da für typische, auch atypische Fälle und Situationen in den Kopf?
Also ein typisches Beispiel ist die Patientin, die nach überstandener Brustkrebserkrankung immer wieder zur Kontrolle kommt, obwohl sie sich subjektiv eigentlich gesund fühlt und die Parameter, die medizinischen Parameter im Normbereich sind. Das ist so das Beispiel. Also die Nachsorge ist in diesen Fällen häufig nicht medizinisch notwendig, aber eben psychologisch sehr bedeutend.
Ich sag mal so, nicht nur die Krebserkrankung, auch die Krebstherapie hinterlässt ja im Zweifel längerfristig doch so seine Pläsuren. Und
die hinterlässt Pläsuren, das können vielfältige Symptome sein, allen voran natürlich die Fatigue, die Müdigkeit, die Erschöpfung, aber auch Dinge wie Polyneuropathie, Gelenkbeschwerden, Magen-Darm-Probleme, Augen-Hautprobleme.
Ja.
Das kann alles dabei eine Rolle spielen. Und das fließt dann natürlich mit in die Neudefinition des Zustand nach Patienten ein und in die Selbstdefinition des Zustand nach Patienten. Denn die Patienten vergleichen sich mit dem Zustand vor.
Es gibt ein Leben vor und nach dem Tumor.
Es gibt ein Leben vor Covid und nach Covid für die gesamte Gesellschaft und für das Individuum, das so eine schwere Diagnose bekommen hat wie eine Krebsdiagnose, gibt es ein Leben vor der Krebsdiagnose und ein Leben nach Krebsdiagnose, und die Symptome nach Krebsdiagnose werden auch im Krebskontext betrachtet, beobachtet, bewertet, interpretiert und einsortiert.
Die große Leitfrage für unser Gespräch heute ist, wann ist man kein Krebspatient mehr? Ich möchte noch mal eine Best-Case-Kasuistik einstreuen, die vielleicht schon ein bisschen sowas wie eine Antwort liefern kann. Sie haben das Beispiel Mammakarzinom gebracht. Stellen wir uns eine Patientin vor, deren Diagnose Mama-CA 13, 14 Jahre zurückliegt. Danach hatte sie den klassischen Verlauf, den man sich dabei denken kann, erfolgreich therapiert, Mastektomie, einseitig, Lymphknotenentfernung, Reha, hat vielleicht eine Fatigue auch überstanden und ist heute, wo Sie sagen wir mal, sie ist vielleicht so um die 60 Jahre jung und ist heute in einem ganz super Allgemeinzustand, würden Sie sagen. Ihr fehlt nichts und auch die regelmäßige Mammographie findet bei ihr nichts. Also eigentlich müsste man sagen, sie hat den Krebs überlebt. Bleibt sie für Sie trotzdem die Krebspatientin?
Zumindest bei der Blutentnahme. Da scheidet eine Seite aus, nämlich die Betroffene. Bei Impfung, bei Injektionen scheidet die betroffene Seite aus. Ich gebe Ihnen völlig recht, TNF M-mäßig ist
alles auf Null.
Alles auf Null gestellt. Vom Status her, vom objektiven Status, handelt es sich um ein Best-Case-Szenario, aber handelt es sich auch psychologisch um ein Best-Case-Szenario? Das kann eigentlich nur die Patientin beantworten. Die Diagnose Krebs hinterlässt eine tiefe Spur, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Und Rezidivängste mögen noch eine Rolle spielen, vielleicht auch noch nach 12 Jahren, oftmals auch noch nach 12 Jahren, muss man sagen. Das ist von Patientin zu Patientin unterschiedlich. Insofern ist es eine biopsychosoziale Konstellation. Mhm. Biomäßig bin ich bei Ihnen, TNM 0. Psychologisch muss man sich anschauen und sozial, tja, wie sieht Ihr Leben aus? Wie hat sich die Ehe danach verändert oder die Beziehung? Wie hat sich die Alltagssexualität entwickelt? Welches Körperbild hat sie? Welches Körperschema? Und wie sieht ihre neue Identität aus? Und fühlt sie sich damit wohl?
In jedem Fall bleibt ein Stigma. Sie haben das Stigma bei sich im PVS. Im Zweifel hat sie noch mehrere Stigmata. Wir haben von der Mastektomie gesprochen. Da gibt es einen Grad der Behinderung. Vielleicht ist sogar noch der Port liegen geblieben. Das soll es ja auch geben, dass manche den drin lassen, aus Sorge, man könnte ihn noch mal brauchen. Hand aufs Herz, diesen Zustand nach Krebs wird man dann sein Leben lang behalten.
Das Z-Punkt-N-Punkt, das klebt an den Menschen wie Fensterkitt. Das geht auch aus der Doku nicht mal raus. Also wer löscht aktiv Zustand nach Mammakarzinom aus der Doku raus? Ja. Müsste man sich mal Gedanken drüber machen. Und dieses Zustand nach ist dann für uns Ärztinnen und Ärzte oft auch ein Hinweis darauf, dass wir besonders wachsam sind, dass wir eine gewisse Vorsicht an den Tag legen. Das hat viel mit Fürsorge zu tun, aber auch mit Ehrfurcht vor der Tumorerkrankung. Und das Problem dabei ist, dass die Haltung dazu führen kann, dass wir dazu beitragen, die Menschen über viele, viele Jahre eben in dieser Krebsrolle zu halten.
Hm. Hat es vielleicht also auch gute Gründe, die Menschen in Anführungszeichen in diesem Zustand zu halten? Ich denke jetzt mal an Krebsregister und Forschung, longitudinale Betrachtung. Hat dieses Stigma nicht auch einen Wert in sich, von dem jetzt mal das Psycho- und das Soziale mal kurz in die Klammer gezogen?
Also ein Stigma, Herr Nüssler, hat per se erstmal überhaupt nichts Gutes. Aber wenn Sie der Tatsache etwas Positives abgewinnen wollen, dass die Patienten über viele Jahre im System gehalten werden, dann kann ich da partiell mitgehen. Sie haben eine Anlaufstelle. Diese Nachsorgerituale, und seien sie noch so wenig evidenzbasiert, bilden eine Andockmöglichkeit an das Medizinsystem, bilden eine Andockmöglichkeit an Gesprächsangebote. Ich bin mit meinen Ängsten, mit meinen Identitätsproblemen, mit meinem Zustand nach nicht ganz alleine. Dem kann ich schon was abgewinnen. Dieses aktive Lernen, diesen Lernprozess, wo dann die Profession mitlernen, die Ärztinnen und Ärzte mitlernen und sich dann auch auf einen Zustand nach Weg begeben, der vielleicht darin mündet, dass dieses Zustand nach irgendwann auch mal komplett verschwindet aus dem Kopf und aus der Doku, das sehe ich so nicht.
Mhm. Okay. Würden Sie jemanden, denken wir nochmal an unsere Brustkrebspatientin, der es augenscheinlich und befundsmäßig wahnsinnig gut geht, würden Sie diese Person noch als chronisch krank bezeichnen? Nur ob dieses Stigma, allein der Krankheitsbegriff ist ja schon mal ein Thema.
Wenn Sie mich so fragen, würde ich Sie nicht als chronisch krank bezeichnen. Aber diese Unsicherheit bleibt ja.
Mhm.
Die Rezidivangst bleibt. Und es ist ja völlig nachvollziehbar, dass von ärztlicher Seite dann Sicherheit geschafft werden soll, Kontrolle geschafft werden soll, in einem Bereich, wo es eigentlich gar keine Kontrolle gibt. Und hier zeigt sich eben, diese Kluft aus ärztlicher Intuition und zwischen Gefühl und Evidenz. Das Gefühl ist da, ja, es könnte wieder was passieren. Die Evidenz, die Patienten dann immer und immer wieder durch die Nachsorgemühle zu drehen, die ist eben hauchdünn bis nicht existent.
Und ist diese Sorge vor neuen Metastasen, vor Rezidiven, auch vor Worst Case neuen Mutationen, die dadurch mit auftreten können, ist diese Sorge, Sie haben gerade gesagt, auch das ärztliche Bedürfnis, Sicherheit vermitteln zu können, rechtfertigt das dann nicht auch eine engmaschige Nachsorge im Sinne von Screening, genau hinzuschauen, ist da was, kommt da was, rechtfertigt das nicht sogar im Zweifel sogar Überdiagnostik?
Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall und hier würde ich ganz massiv Veto einlegen. Also wenn wir jetzt auf einer Podiumsdiskussionsbühne wären, würde ich auch ausdrucksstark gestikulieren
dabei. Aufspringen und den Moderator von der Bühne schützen.
Nein, ich würde mich wahrscheinlich versuchen, ausdrucksstark zu echauffieren, denn Überdiagnosen können unnötige Ängste verstärken. Das ist genau das Problem und zu unnötigen Behandlungen führen, dass dann die Angstspirale und die psychische Leidensspirale weiter antreibt.
Mhm.
Und deshalb ist es umso wichtiger, eben drüber aufzuklären und auch manchmal zu sagen, less is more, auch bei der Nachsorge.
Mhm. Ich versuche mich in die Situation, Gott bewahre, ich habe die Situation persönlich noch nicht erlebt, aber ich versuche mich in diesen Gedanken hineinzuversetzen. Ich habe sowas überlebt. Und dann hieß es damals, ach Gott sei Dank haben wir den früh gefunden und wir konnten was dagegen unternehmen und wir konnten das gut kurieren. Und dann diese große Sorge, ich kann es nur ahnen, wie groß diese Sorge für die Menschen sein kann, dass wieder was kommt, wieder ein Rezidiv auftritt und man übersieht es und es metastasiert. Die Sorge ist nachvollziehbar, oder?
Die ist absolut nachvollziehbar und genauso ist es nachvollziehbar, dass die Ärztinnen und Ärzte dann dabei helfen wollen, eben Sicherheit zu schaffen und Kontrolle herzustellen. Das ist absolut nachvollziehbar. Und es ist ja auch eingeübt, dieses Ritual einer Unsicherheit oder einer Ungewissheit mit Diagnostik zu begegnen, das ist ja in uns drin, das haben wir eingeübt. Und dieses Dealing with Uncertainty, das ist ja auch eine unserer Kerndisziplinen in der allgemeinmedizinischen und hausärztlichen Versorgung. Auch in der hausärztlich-internistischen Versorgung, ganz genauso. Aber normalerweise haben wir da Krankheitsepisoden. Und dann ist da mal ein Anfang und ein Ende. Wir sehen den Verlauf, wir haben die Möglichkeit, Diagnostik zu begrenzen, wir sehen Red Flags, ja oder nein. Und dann ist irgendwann mal gut. Nehmen wir einfach mal die Leitlinienmüdigkeit, wo man nach einer Anamnese, einer körperlichen Untersuchung, nach einem Basislabor bei Abwesenheit eines harten Befundes bis zu dem Punkt dann irgendwann sagt, hier begrenzen die Diagnostik. Aber hier, Herr Nössler, haben wir es mit einer Situation des dauerhaft schwebenden Damoklesschwerts zu tun. Des dauerhaft schwebenden Damoklesschwerts und diese innere Spur, diese psychische Narbe, die die Tumordiagnose geschlagen hat, die ist da, die bleibt da. Es ist dann allzu einfach, und wird millionenfach gemacht, dieser Angst nachzugeben und Nachsorge zu machen. Und genau da geht's dann eben los. Die Angst wirklich auch anzunehmen, anzuerkennen und versuchen, an der Wurzel zu packen.
Dann sind wir dann quasi in der sprechenden und hörenden Medizin. Die Fragen, die Sie jetzt gerade erörtert haben, die haben auch andere erörtert. Und das ist der Grund für unser Gespräch heute. Und zwar sind es Welch und Kollegen, eigentlich sind es nur zwei, Welch und Dossett, die haben im New England Journal einen Aufsatz veröffentlicht und da drin besprechen sie im Prinzip ähnliche Fragen. Zu welchem Punkt kommen die beiden Personen?
Ja, Sie haben ja ein Opinion Piece ausgegraben, Herr Nössler.
Ein Opinion Piece. Man darf auch Wissenschaft und Meinung gehören auch zusammen.
Also selbstverständlich, so wie hier in diesem Evidenz-Update. Das ist ja auch nicht alles Evidenz, was hier glänzt.
Wird bewahren, da.
Der Artikel im New England Journal of Medicine nimmt die onkologische Nachsorge kritisch unter die Lupe. Und zwar besonders bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten, bei denen man dann eine Fernmetastase sucht. Die Autoren sagen, das ist für viele Tumore eben überhaupt keinen belegten Nutzen für so eine Prozedur gibt und sie mahnen an, sich besser auf evidenzbasierte Strategien zu verlassen und das eben nicht reflexhaft zu machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Diese reflexhafte Bildgebung oder auch das reflexhafte Abnehmen von Tumormarkern. Und man sollte, und das ist so ihre Take-Home-Message, risikoadaptiert und symptomorientiert vorgehen. Also die Klinik soll da im Vordergrund stehen. Und das wäre, wenn wir es denn dann so machten, durchaus ein Paradigmenwechsel. Weg von routinemäßigen Reflexen, Nachsorgereflexen oder Nachsorgeautomatismen, Nachsorgeritualen hin zu individuell begründeten Entscheidungen. Das, und so weit würde ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehnen, das ist das, was wir in der deutschen Nachsorgeszene kaum haben. Individuell begründete, gut ausgehandelte Entscheidungen. Ich weiß, dass ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, aber meine Wahrnehmung, und das ist jetzt anecdotal evidence, ist, dass das allermeiste doch reflexhaft passiert. Und da sagen die Autoren dieses Opinion Pieces, nein, bitte keinen Reflex.
Wobei wir hatten jetzt eben gerade über die ganzen Reflexgründe gesprochen und die wiegen schon schwer, nicht? Also diese große Sorge. Lassen Sie uns auch kurz ein bisschen in diesem Aufsatz, in diesem Meinungsbeitrag, Perspective-Beitrag bleiben und in dem, was die beiden Autoren da vielleicht auch anführen. Und man kann es vielleicht vorwegnehmen, Herr Scherer, wir haben dann selbst ein bisschen nach Evidenz gesucht und sind nicht so richtig fündig geworden, was das Thema Nachsorge angeht. Die beiden haben gar nicht so eine lange Literaturliste. Wahrscheinlich sind es keine Kardiologen. Nein, es sind tatsächlich wahrscheinlich Chirurgen.
Herr Nössler.
Entschuldigung, Sie haben eben gerade gesagt, man darf ja auch mal Meinung äußern in diesem Beitrag. Na gut, also es gibt zwei interessante Arbeiten, die Sie da drin zitiert haben. Der eine, den haben Sie implizit gerade eben angesprochen, da geht es um das Thema Anxiety, also dass eben Screenings durchaus in der Lage sind, vor allem Ängste zu produzieren mit denkbaren negativen Auswirkungen. Und eine entscheidende Arbeit, die Sie zitiert haben, ist von Giglio und anderen, ist ein systematischer Review, in dem die nach RCTs gesucht haben, die sich mit der Nachbeobachtung von Krebspatienten beschäftigt haben, Herr Scherer. Und wenn man sich diesen Review anschaut, dann reibt man sich verwundert die Augen.
Weil nämlich die Meta-Analyse von Giglio et al. Aus dem Jahr 2021 ein eher schütteres Ergebnis zeigt, beziehungsweise eine eher schüttere Datenlage mit einem ernüchternden Blick auf die Nachsorge. Es gab eigentlich nur bei ganz wenigen Studien, die da eingeschlossen wurden, einen Überlebensvorteil durch intensivere Nachsorge. Und wenn, dann am ehesten beim kolorektalen Karzinom. In doch mehreren Fällen war es so, dass das Überleben in weniger engmaschig kontrollierten Gruppen sogar etwas besser war. Das wirft ein kritisches Licht auf die Routinen und bedenken Sie dabei, dass Nachsorgen teuer und aufwendig sind. Bei allen Problemen, die solche Studien mit sich bringen, eine hohe Heterogenität, eine begrenzte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Prozeduren, unterschiedliche Stadien, unterschiedliche Tumoren und unterschiedliche Nachsorgeschemata.
Naja, und sie sind nicht nur aufwendig und teuer, Scherer, sondern sie produzieren selbst Schäden, ne? Also wenn ich jetzt an CT denke, wenn ich an Kolonoskopie denke, alles risikobehaftet.
Absolut. Sie produzieren erstmal direkt Schäden, sie triggern Zufallsbefunde, sie triggern Ängste. Diese ganze Kaskade der Überdiagnostik und Überversorgung, die hängt dann damit hinten mit dran.
12 RCTs sind in diesen Review eingeflossen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Scherer, weiß man nach diesem Review und diesen 12 RCTs, dass man bitteschön die Finger lassen sollte von einer routinemäßigen, längeren Surveillance bei Menschen nach einer Krebserkrankung, weil man nach diesen Daten nicht sieht, dass es etwas brächte im Gegenteil?
Ich würde es positiver formulieren.
Entschuldigung.
Ich würde sagen, diese Ergebnisse sind eine Ermutigung zum Innehalten. Eine Ermutigung, einfach mal aus diesem Reflex rauszugehen, sich mit den Patienten hinzusetzen, mal genauer reinzuhorchen, versuchen, die Rezidivängste mal näher zu beschreiben, näher zu erfassen, rauszufinden, was die Patienten wirklich bewegt. Und vielleicht trifft man ja auf den einen oder anderen Patienten, die gibt es nämlich auch in Löffler, sie haben mich nach Kasuistiken gefragt, für die das eine Erlösung wäre, für die das eine Befreiung wäre, aus dieser Nachsorgespirale einfach mal auszubrechen.
Mhm.
Und die sind dann am Ende möglicherweise dankbar dafür, wenn man sagt, dieses Ausbrechen aus der reflexhaften, mechanistischen Nachsorgespirale, das ist durchaus durch die gängige Literatur gedeckt. Das kann man so machen. Das ist kein Verstoß gegen State of the Art. Im Gegenteil, das kann ich Kraft dieses Reviews mitstützen.
Mhm. Das ist wunderbar schererhaft positiv formuliert. Also quasi Überdiagnostik reduzieren und dem was Gutes abgewinnen zu können.
Ich beantrage die Aufnahme des Adjektivs schererhaft in den Duden.
Schererhaft. Ich glaube, es steht sogar schon drin. Ich glaube, es steht sogar im Grimmschen Wörterbuch drin. Und das ist ein paar Tage älter als Sie. Herr Scherer, Sie haben gesagt oder Sie haben angedeutet mit dem wichtigen Hinweis, fett kursiv unterstrichen, dass Sie sich sehr weit aus dem Fenster damit lehnen mit dieser Behauptung, dass die hiesige Nachsorgerealität etwas überdimensioniert sein könnte. Ich habe mal versucht, kursorisch aus dem Leitlinienprogramm Onkologie für einige Entitäten rauszutragen, was da empfohlen wird. Wir würden an der Stelle die Tabelle vielleicht auch mal in den Shownotes mit abbilden. Ich würde es nur ganz kurz mal punktuell durchgehen. Mama-CA, da soll anfangs doch regelmäßig nach mit der Mammographie reingeschaut werden, danach vor allem körperlich, also im Bereich Klinik und dann nur bei Hochrisiko. Wir haben über Colon-CA gesprochen, da soll nach 3 Jahren nochmal koloskopiert werden, danach abhängig vom Befund. Prostata soll initial halbjährlich PSA gemessen werden, dann bis 10 Jahre jährlich. Dann haben wir Lungenkrebs, wissen wir, kann voll in die Hose gehen. 5 Jahre lang jedes Jahr CT, danach nicht mehr routinehaft die Bildgebung. Was haben wir noch? Ovarial-CA, da soll auch alle 6 Monate initial mit CT oder Ultraschall geschaut werden, bei klinischem Verdacht, danach nicht mehr.
Bei klinischem Verdacht, Herr Nestler.
Bei klinischem Verdacht, genau. Ja. Richtig?
Ja.
Was haben wir noch? Melanom, körperliche Untersuchung ab dem 6. Jahr. Davor Betrachtung alle 1/2 Jahre, gezielte Bildgebung heißt es hier. Und dann haben wir noch Cervix-CA, da wird gesagt, Pap-Abstrich alle 6 Monate, postoperativ und dann tatsächlich jährlich. Das sind so die Dinge, die man findet in den hiesigen Leitlinien. Geht Ihnen das zu weit, was Sie da hören? Nur so kursorisch?
Ja, zumindest stellt man sich die Frage, wo ist dann das Enddatum nach dem jährlich?
Ja.
Und das andere ist aber, und da kann man schon sagen, dass die aktuelle Evidenz durchaus Eingang in die Leitlinien gefunden hat, es spielt der klinische Befund immer eine Rolle. Und ich lese die Leitlinien jetzt nicht so, dass man von der unmittelbaren Kontrolle des Therapieerfolgs mal abgesehen, jetzt einfach Nachsorgeaktivitäten entfaltet, ohne dass da ein klinischer Verdacht oder ein klinisches Korrelat vorliegt. Also ich lese die allermeisten Leitlinien wirklich so, dass es auf den Befund ankommt und auf die Symptomatik, die Klinik.
Mhm. Herr Scherer, wir hatten, als wir uns mit dieser Arbeit da beschäftigt haben und der Meta-Analyse, über die Sie gerade gesprochen haben, hatten wir ein bisschen rumgesucht bei PubMed. Und man kann es kurz beantworten, es ist relativ einfach, weil man relativ wenig Ergebnisse findet dazu. Weil es gibt eine Meta-Analyse, speziell bei Colon-CA, da kommt heraus, kein signifikanter Vorteil beim OS. Mama-CA dasselbe. Hochintensives Metastasen-Screening bringt keinen Überlebensvorteil. Es gibt dann noch einen Hinweis bei Lungenkrebs, ob das helfen könnte. Da ist man sich nicht ganz sicher, da gibt es Indizien. Wir haben ein Evidenzproblem und man wundert sich, Herr Scherer, die onkologisch-hämatologischen Therapien haben sich so überwältigend entwickelt in manchen Bereichen. Manche Entitäten kann man heilen. Wir haben so viele Menschen, die als Cancer Survivors gelten, aber wir haben keine Daten. Warum? Warum generieren wir, wenn wir doch schon so viel Fortschritt erleben, nicht danach Follow-up-Daten?
Ich gebe Ihnen recht, es gibt sehr viele Patienten, 5 Millionen Survivors in Deutschland, wie Sie sie nennen. Es gibt auch Survivor-Programs, wo systematische Nachsorge- und Survivorship-Register geführt werden, aber eben nicht flächendeckend. Und deshalb ist es eine Schwierigkeit, dann da auch ein scharfes und umfassendes Bild zu erhalten. Die Patientinnen und Patienten, die wären da. Natürlich muss man sich dann nochmal Gedanken über die Methodik, über das Design und die Vergleiche machen. Aber ja, die Forschung müsste nachziehen. Die Praxis hat sich da verselbstständigt und wir haben hier, das muss man ganz klar sagen, eine Entkopplung von Evidenz und täglicher Praxis in einer sehr ausgeprägten Form.
Okay. Begründbar mit Sorgen auf beiden Seiten des Behandlungstisches, hätte ich fast gesagt. Sie haben ein Dilemma eigentlich aufgemacht, Martin Scherer. Sie haben eingangs unseres Gesprächs gesagt, eine große Kunst besteht auch im Gespräch darin, die Menschen mindestens in der Psyche aus diesem Zustand nach Setting herauszuholen. Auf einerseits. Andererseits sagen wir, wir haben 5 Millionen Cancer Survivors in Deutschland. Wir haben Krebsregister, ja, gemeinsame Krebsregister. Wir wollen diese Daten eigentlich auswerten, langfristige Betrachtungen machen. Wir reden eigentlich in der Onkologie auch immer mehr über Patient-Reported Outcomes. Ich will jetzt nicht über die EPA reden, das lassen wir jetzt mal raus. Also eigentlich wäre es ja klug, dass wir mehr Daten nutzen können für Evidenzgenerierung oder mindestens für Hypothesengenerierung. Wie lösen wir dieses Dilemma auf? Dass wir trotzdem den Menschen sagen, fühl dich endlich mal nicht mehr als Krebspatientin. Und trotzdem aus diesen Daten zu lernen.
Da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Also fortlaufende Kontrollen, übrigens auch fortlaufende Datenerhebungen können zur psychischen Last werden. Die Untersuchung triggert immer wieder Angst. Was, wenn diesmal was gefunden wird? Die Patienten, die schlafen vor so einer Untersuchung nicht gut. Und auch dann das Gefühl, ständig unter Beobachtung zu stehen, das zementiert ja eigentlich diese Patientenrolle und diese Zustandnachrolle. Wann sich jetzt eine Patientin oder ein Patient nicht mehr als Krebspatient fühlt, das ist individuell absolut unterschiedlich. Aus medizinischer Sicht definieren wir sehr oft dieses 5-Jahres-Überlebensintervall oder stabile Remissionsphasen. Und es gibt schon auch Patienten, die schließen mit ihrer Erkrankung ab, sobald die Therapie beendet ist. Aber es gibt auch die, die das Stigma, die Angst jahrelang mit sich rumtragen und die muss man begleiten und mit denen muss man versuchen, eben auf eine Gesprächsebene zu kommen, die das auch adressiert und der Versuchung widerstehen, diese Rituale abzuarbeiten.
Kommunikativer Tipp für die Praxis. Das wollen jetzt alle hören. Welchen kommunikativen Tipp für die Praxis?
Nicht weitere Tests, sondern Orientierung, Gespräche, Ermutigungen und dabei helfen, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu entwickeln. Salutogenetische Ansätze, Empowerment, Selbstwirksamkeit, die zu fördern.
Angst ist nie ein guter Ratgeber und auch das ist ja oft ein kommunikatives Dilemma. Wenn ich ehrlich sein will im Gespräch, kann es sein, dass ich etwas Negatives erzählen muss. Ist es hilfreich, in so einem Gespräch auch ehrlich zu sein und zu sagen, dieses Screening, ich kann deinen Impuls nachvollziehen, dass du es dir wünschst, aber es könnte vor allem negative Wirkung haben?
Das empfehlen wir ja bei vielen anderen Dingen auch. Wir sagen den Patienten zum Beispiel, denen, die uns auf PSA-Screening ansprechen, sagen wir ja ganz klar, also was bedeutet es, so einen Wert zu kriegen? Der kann einen unnötigerweise in Angst versetzen, der kann einen fälschlicherweise in Sicherheit wiegen. Da reden wir mit den Patienten drüber, da klären wir sie drüber auf. Und unsere Aufgabe wäre es eigentlich auch, die Patienten dort abzuholen, wo weitere Untersuchungen, weitere Ängste schüren können, triggern können. Und müssen ihnen irgendwie helfen, aus dieser Spirale rauszukommen.
Und anderes Beispiel bei jemandem, der so sehr ängstlich ist, dass er nur doch irgendwann ein Rezidiv bekommen könnte, könnte es bei so einer Person nicht durchaus hier und da angezeigt sein zu sagen, na komm, dann holen wir mal den Schallkopf raus oder vielleicht machen wir doch alle 2-3 Jahre mal ein CT.
Ich denke, die onkologische Nachsorge ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir eben nicht nur medizinisch datengetrieben denken, sondern dass wir das Ganze kontextualisieren, dass wir menschlich denken und dass wir uns eben auch nichts vormachen. Ja, jeder Kontrolltermin bringt erstmal eine Sicherheit. Aber manchmal bringt Loslassen mehr.
Letzte Frage, Martin Scherer. Wann sollte man, wann könnte man eine Person, die eine Krebserkrankung überlebt hat, vielleicht direkt selbst fragen, möchtest du noch Krebspatient sein? Möchtest du dich noch als solche Person begreifen?
Interessanter Ansatz. Ich würde eine andere Formulierung nehmen oder wählen, und eher die Patienten fragen, wie viel Medizin wollen sie eigentlich noch? Und das ist eine Einstiegsfrage, aus der sich viel entwickeln kann. Und da kann sich auch ein Gespräch drüber entwickeln, was die eigentlichen Bedarfe sind. Vielleicht kommt man ja dann drauf, dass die Bedarfe ganz woanders liegen. Dass die wirklich auch im Supportiven liegen, im Zuhören, im Verstehen, im Begleiten. Und dass man dann relativ schnell auf so einen gemeinsamen Weg kommt, der von diesen Tests und Kontrolluntersuchungen wegführt. Und zwar so, dass die Patienten ihn gerne mitgehen und das vielleicht sogar als entlastend empfinden.
Das Gespräch suchen, das ist quasi die Botschaft im Bereich Tumornachsorge und zu der großen Frage, wann ist jemand kein Krebspatient mehr, Martin Scherer? Das nehmen wir von heute mit. Ich könnte Sie ja mal wieder fragen, auf was wir im Cliffhanger versuchen wollen.
Ja, Sie haben ja schon aus den onkologischen Leitlinien zitiert. Es gibt auch Leitlinien für andere Dinge. Und jetzt sind Sie dran, Herr Nössler. An welche denke ich da?
Rücken- und Nackenschmerzen habe ich da im Kopf. Und Prostata.
Ja.
CA. Machen wir als nächstes?
Es würde ja eigentlich relativ gut anschließen.
Dann, wir sind heute in Hamburg. Jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang des Gesprächs. Grüße gehen raus Richtung Nordosten und an alle Hörerinnen und Hörer. Tschüss, Herr Scherer.
Tschüss, Herr Nössler.